Hallo und willkommen zurück bei der neuesten Folge auf Messerschneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt wie alle zwei Wochen...
Hallo, das bin ja dann wohl ich, Felix Riemenschneider. Ich grüße euch da draußen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und quasi in unserer nächsten Staffel noch mit dabei seid. Heute Folge 28 haben wir festgestellt. Und ja, wir haben ein brisantes Thema für euch vorbereitet, wollen aber natürlich noch einmal, wie immer, auf unser Feedback der vergangenen Wochen schauen und haben festgestellt, dass es nicht so viel gab.
Genau. Was ja aber nicht schlimm ist. Muss ja nicht immer. Nicht jede Folge muss ja ein Homerun sein, ne?
Genau.
Da haben wir uns, wir sind ja auch selbstkritisch und es ist ja immer, wir haben Höhen und Tiefen und es ist ein Projekt, was wir ja noch weiterführen, in die jetzt, wie die Julia gesagt hat, in der zweiten Staffel, auch wenn es für mich ein fortlaufendes Projekt ist. Eine zweite Staffel fängt für mich immer nach einer Pause an. Die hatten wir nicht, also von daher, vielleicht kommt die im Sommer.
We will see.
Und ja, gut, aber wie gesagt, nicht so viel Feedback bekommen, was aber auch mal okay ist.
Genau, war vielleicht ein bisschen viel Hausarztpraxis auf einmal.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist bei mir ein Brief reingeflattert auf der Arbeit tatsächlich. Ja. Habe ich letztendlich Folgeninspirationen zugeschickt bekommen mit einem sehr netten Brief einer Patientin, mit der ich über unseren Podcast gesprochen hatte. Und genau, da will ich jetzt noch nicht so viel verraten. Es wird uns nachher nochmal begegnen, aber so viel schon mal vorab.
Und dass wir Post bekommen haben.
Genau, was genau, das entlarven wir dann, wie gesagt, im
Laufe. Auch richtig physische Post, ne? Keine E-Mail-Post, keine elektronische Post.
Nee, also so ein richtiger Brief mit Absender, wo ich erst wieder so dachte, oh mein Gott, noch
und aus
mehr
einer
Arbeit.
Zeitschrift war es ausgeschnitten.
Ja, ja, also deswegen, das fand ich, ich habe mich so gefreut wirklich, weil vor allem auch immer dieser Moment, wenn man sein Fach geht auf der Arbeit und sich so denkt, oh nein, noch mehr Arbeit, oh Gott.
Ja.
Ja, aber warum gleich eine Beschwerde, Felix? Bei mir beschwert sich doch keiner.
Spaß. Ja, du bist perfekt.
Danke.
Okay. Gut, aber bevor wir auf Julias mysteriöse Fanpost eingehen, möchten wir euch natürlich nicht die News vorenthalten. Und zwar gab es da vom 11.05. einen Bericht vom Deutschlandfunk, wo es nochmal thematisiert wurde, was wir auch schon mal berichtet hatten, die unnötigen Arztbesuche beziehungsweise die Masse an Arztbesuchen, die ja in Deutschland dann doch gemacht wird. Und zwar sollte es da ein Bonussystem geben, wenn nämlich PatientInnen sozusagen primär immer den Hausarzt aufsuchen, dass sie einen Bonus von, Trommelwirbel, 100 Euro pro Jahr bekommen. Das ist ja ein bisschen auch das, was ja die hausarztzentrierte Versorgung quasi zugrunde liegt. Ob 100 Euro da natürlich der richtige Bonus sind, stelle ich mal in Frage. Aber ich finde es gut, prinzipiell vom Prinzip. Na, aber ich glaube, das System ist falsch. Man muss, glaube ich, eher die Leute, sage ich mal, bestrafen dafür, wenn sie halt zu viele Arzttermine aufsuchen oder sowas wie in Dänemark einführen, wenn sie wirklich darauf bestehen, dass sie einen zusätzlichen Termin machen wollen bei XY oder eine zusätzliche Untersuchung machen, die medizinisch vielleicht nicht indiziert ist, dass sie dann halt eine Extraversicherung machen müssen oder irgendwie sowas.
Ja.
Glaube ich, würde mehr bringen als 100 Euro. Aber 100 Euro ist natürlich schon mal ein Anfang und ich fände es jetzt auch nicht schlecht, wenn es kommen würde.
Ja, ist halt immer die Frage, ob das halt so rum den richtigen Anreiz schafft,
klar,
muss man sagen.
Klar, genau.
Aber
gut, das wollten wir einfach nur mal berichten.
Genau, danke für den Report. Ansonsten wollen wir natürlich nicht vorenthalten, dass für gerade uns Ärztinnen in den letzten Wochen sehr wichtige Tagungen stattgefunden haben. Zum einen die Marburger Bund-Bundesversammlung Anfang Mai und dann auch der Deutsche Ärztetag hat zum 128. Mal in Mainz, war es gewesen, getagt. Und genau, letztendlich sind die halt gerade für Berufsrecht sehr wichtig und wegweisend, diese Veranstaltungen. Und genau, weil wir ja auch immer große Verfolger der Krankenhausreform sind, war auch hier einmal die Kritik von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung beziehungsweise deren Vorsitzenden, dem Herrn Gassen, zu erwähnen. Und da war tatsächlich scharfe Kritik geäußert worden. Wir wollen jetzt die ganzen Zitate nicht im Wort vorlesen, aber man kann schon sagen, dass gerade dieser Umbau des deutschen Gesundheitswesens wenig Anschluss findet in der Ärzteschaft und eben auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen. Und gerade diese Verstaatlichung, wie es ja der Herr Lauterbach zum Teil vorhat, und Vereinheitlichung, wird nicht wirklich positiv aufgenommen.
Genau, sagt er zumindest. Ne? Ob das jetzt die breite Meinung ist, das will ich mal dahingestellt lassen. Und ich glaube, dass er repräsentiert natürlich auch, denke ich mal, eher die älteren Semester, die halt für eine Kontinuität stehen, was ja auch denen ein gutes Recht ist. Und der möchte halt genau nicht diese Zentralisierung haben, wie es halt in Skandinavien oder in Großbritannien ist. Ganz ehrlich, wie gesagt, er hat jetzt auch in der Rede keinen Vorschlag gemacht, wie es besser geht. Also finde ich auch mal ein bisschen bescheuert, wenn man einfach nur kritisiert, um das Kritik willen oder um da die Stimmung anzuheizen.
Ich glaube, die Angst ist halt nicht nur auch vor dem kleinen Krankenhaus sterben, sondern halt auch die Angst vor Praxen, die nicht mehr gebraucht werden, wenn man zum Beispiel integrierte Versorgungszentren schafft. Und tatsächlich, die haben es auch nicht mehr in die aktuellen Gesetzentwürfe geschafft.
Ja, ne? Das hat er ja auch nochmal gesagt, aber am Ende des Tages, wie gesagt, uns ist allen bewusst, dass es so nicht weitergehen kann. Und es braucht eine Veränderung. Ob das der richtige Weg ist vom Herrn Lauterbach, das wissen wir nicht. Aber es gibt bis jetzt auch keinen, finde ich, anderen konstruktiven Vorschlag. Von daher bleibt es abzuwarten, wie es jetzt, sage ich mal, weitergeht. Ne?
Das stimmt. Aber Veränderung brauchen wir nicht nur in der breiten Krankenhausebene, sondern schon alltäglich und
im Umgang miteinander.
Genau, in der heutigen Folge sehen im Umgang miteinander.
Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, müssen wir noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen, liebe Julia.
Genau, in unserer heutigen Folge thematisieren wir nämlich Rassismus im Gesundheitssystem. Und wenn ihr von Diskriminierung betroffen sein solltet, hört euch die Folge vielleicht lieber mit einem Freund oder einer Freundin an oder überspringt sie sogar.
Genau. Und da möchte ich mit einem Zitat beginnen von einem bekannten, im weitesten Sinne Menschenrechtler und Politiker, nämlich Martin Luther King, der ja in den 50er, 60er Jahren da die Bewegung insbesondere in Amerika, in den Südstaaten angeführt hat. Und der hat gesagt, "People fail to get along because they fear each other. They fear each other because they don't know each other. They don't know each other because they have not communicated with each other." Genau, ich fand das ein sehr schönes Zitat, sag ich mal, um hier in die Folge zu starten, weil das auch, denke ich mal, schön verdeutlicht, warum oder das häufig aufgrund von Kommunikationsproblemen oder Unbekanntheiten es dann halt zu rassistischen Bemerkungen kommt oder zu Vorurteilen, die dann vielleicht auch, sag ich mal, viele Jahre oder Jahrzehnte dann vorangetragen werden. Und dafür braucht es, denke ich mal, oder das sehen wir auch noch in der heutigen Zeit, und da braucht es einfach immer noch viel Veränderung und viel Arbeit, und da wollen wir uns heute ein paar Sachen anschauen. Umso erstaunlicher, das Thema ist ja, finde ich, auch relativ präsent, zumindest in meinem Alltag, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man kriegt ja schon immer wieder was mit. Und dafür gibt es dann zumindest hierzulande nicht sonderlich viele Studien, ne, im Vergleich zum Beispiel zu Amerika, wo es deutlich mehr gibt, was wir auch bei der Recherche gesehen haben. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt relativ aktuell eine große Studie, weswegen wir jetzt auch heute die Folge machen. Das hat man vielleicht schon ein bisschen bei Social Media auch mitbekommen. Und zwar ist eine große Längsschnittstudie von 2022, die 23 publiziert wurde, mit insgesamt 21.000 Menschen vom NADIRA-Bericht. Das ist der Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Und haben sich halt, wie gesagt, diese 21.000 Menschen beteiligt, und hier geht es halt um rassistisch markierte Personen. Was bedeutet das? Das sind Menschen mit schwarzer Hautfarbe, asiatischer Herkunft, muslimischen Glauben, die dann jeweils nochmal in die einzelnen Geschlechter unterteilt würden, in dem Fall halt im Gesundheitssystem.
Und letztendlich, der Bericht wurde publiziert als Rassismus und seine Symptome. Hat wahrscheinlich der ein oder andere jetzt auch, wie gesagt, in den letzten Wochen schon mal auf Social Media gesehen oder auch gehört. Und das Interessante an dieser Studie ist, es gibt erstmal so ein allgemeines Gefühl für den Rassismus, der halt leider vielen in Deutschland auch im alltäglichen Leben begegnet, aber halt insbesondere auch im Gesundheitssystem, was Felix eben schon meinte. Und dabei ist es schon verrückt, finde ich, dass man alleine im Hinblick auf medizinische Behandlungen sieht, dass 30-40% aller Menschen mit eben rassistischen Markierungen schon mal Rassismus widerfahren ist in irgendeiner Form. Also alleine in diesem Sektor. Ne? Ja. Darüber hinaus Freizeit und so wurde auch betrachtet, aber genau. Und man darf aber nicht vergessen, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, andersherum, ne, gibt es natürlich auch viele Arbeitnehmer im Gesundheitssystem mit Migrationshintergrund. Da gibt es gar keine Studien dazu, muss man sagen, bis jetzt.
Ja.
Aber da ist Rassismus natürlich auch vorhanden. Genau. So, jetzt gucken wir uns erst nochmal die NADIRA-Studie etwas genauer an. Wie gesagt, in zwei Teile unterteilt. Geht einmal los mit einem allgemeinen Überblick. Und da gibt es einmal eben die Befragung der 21.000 Menschen, wo ihnen denn Rassismus schon mal begegnet ist. Aufgedröselt eben in die einzelnen Unterkategorien, was Felix eben schon mal erwähnt hatte. Und da muss man sagen, dass bei allen rassistisch markierten Personen eben das Gesundheitssystem vertreten ist als Konfrontationsquelle für Rassismus. Aber häufiger betrifft es halt häufiger auch noch die Sektoren wie Freizeit und gerade auch Ämter und Behörden. Also ist das Gesundheitssystem nicht unbedingt der absolute Loser, aber gerade in einem Bereich, wo es ja wirklich sehr objektiv sein sollte, was für ein Mensch einem da gegenüber sitzt, ist es natürlich super erschreckend, dass es dann eben mit diesen doch sehr hohen Prozentzahlen vertreten ist. Genau. Das erstmal zum allgemeinen Überblick. Ansonsten wurde auch gefragt, in welcher Form einem Rassismus widerfahren ist. Und da ging es halt eben darum, ist es eher eine subtile Erfahrung, also begegnet einem Rassismus in Form von, ja, vielleicht Ignoranz, einfach Gesten oder Felix spricht es gleich auch nochmal an einer weiteren Studie im Hinblick auf Termine, die einem vielleicht nicht ermöglicht werden. Oder ist es halt wirklich offenkundiger Rassismus, also offensichtliche Beleidigungen aufgrund von Hautfarbe oder Glauben. Und da spielt vor allem eben dieser subtile Rassismus eine sehr präsente Rolle in eigentlich allen befragten Gruppen. Und was dann eben daraus resultiert, was natürlich das Allerschlimmste eigentlich ist von den ganzen Ergebnissen, ist, dass gerade auch eben die Menschen, die sich diskriminiert fühlen, egal durch welche Form auch immer, die schätzen sich auch selber als deutlich kränker ein. Was das für einen Hintergrund hat, das sehen wir dann gleich auch nochmal.
Genau. Also ich denke auch, das ist das, also ich meine, die Julia und ich sind natürlich offensichtlich jetzt nicht betroffen von Rassismus im Sinne, dass wir sind ja nicht rassistisch markiert, nicht in den markierten Gruppen. Und trotzdem denke ich auch, so wie man es im eigenen Alltag wahrnimmt, was man an Kommentaren oder so schon gehört hat, dass es am häufigsten dann doch diese subtile Diskriminierung gerade im medizinischen Kontext halt ist. Oder halt dann häufig dann doch basierend auf Vorurteilen oder so weiter dann auch Kommentare gemacht werden oder halt Verhalten dementsprechend an den Tag gelegt werden. Ne?
Ja, und dass das dann resultiert eben in vor allem auch Ängsten und Depressionen, das ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich.
Genau. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das ist ja gut, dass es diese Studie mal gibt, weil das ja ein bisschen, denke ich, auch wieder Stating the Obvious ist, ne, dass man sagt, okay, es ist verständlich, wenn jemand schon Angst hat oder erwartet, dass ihm das wieder widerfährt, ne, dass er dann seltener den Arzt aufsucht, weil er schon eine negative Erfahrung gemacht hat. Ne, ist ja klar, ne, dass man dann vielleicht eher davor zurückschreckt, dann auch wieder da sich einen Termin auszumachen. Oder naja, apropos Termin ausmachen, ne, wir gucken jetzt nochmal die Erhebung im Gesundheitssektor an und da geht es, das Erste, was da erhoben wurde, ist das mit den Terminanfragen, was Julia gerade schon kurz angesprochen hat, und zwar nach Namensgruppen, also Patienten mit einem mitteleuropäischen deutschen Namen, mit einem typischen türkischen Namen oder mit einem typischen nigerianischen Nachnamen, haben versucht, Termine auszumachen. Ne? Und da hat man halt gesehen, dass die Leute, die halt einen typisch deutschen Namen hatten, halt deutlich häufiger oder zeitnah auch einen Termin bekommen haben beim Arzt im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen. Und was auch interessant war, die haben dann nochmal ein bisschen variiert und nochmal die Versicherungsart mit einfließen lassen. Da wurden auch wieder Stating the Obvious, ist natürlich rausgekommen, dass die PatientInnen mit einer privaten Krankenversicherung dann auch wieder bevorzugt waren. Und was ich auch noch interessant fand, was ich mir auch echt nicht so vorgestellt hätte, vielleicht in dem Sinne, ist, dass selbst, also wenn man das gleiche Experiment nochmal wiederholt hat mit Doktortitel, dass selbst da nochmal eine deutliche Diskriminierung halt stattgefunden hat in Bezug auf promovierter Patient mit türkischem Nachnamen, promovierter Patientin mit nigerianischem Nachnamen, auch da wieder eine deutlich schlechtere
Feedback
in Bezug auf den Termin. Und es bezieht sich auch auf die, also es ging um niedergelassene Ärztinnen und es ging aber auch um PsychotherapeutInnen, ne? Also was nur einfach der Vollständigkeit halber, um es mal zu nennen. Und das war jetzt nur Bezug auf Erwachsene und nicht Kinder.
Genau, bei den Kindern hat es nämlich anscheinend keinen Unterschied gemacht.
Okay. Ist ja auch interessant. Oder wenigstens schön,
erfreulicherweise,
denke ich mal, ist es schön zu sehen, dass es wenigstens bei Kindern nicht so ist.
Ja.
Gut, dann haben wir auch schon gesagt, das Gleiche nochmal in Bezug auf die Verzögerung in Bezug auf eine medizinische Behandlung beziehungsweise die Vermeidung selbiger, dass man auch da gesehen hat, dass insbesondere rassistisch markierte Frauen halt verzögern oder vermeiden, ihre notwendige medizinische Behandlung aufgrund von der Befürchtung halt nicht ernst genommen zu werden oder schlechter als die Vergleichsgruppe behandelt zu werden, was natürlich auch schrecklich ist, muss man sagen. Also das ist, wenn man wirklich medizinische Behandlung in Anspruch nehmen muss oder sollte, dann sollte das natürlich keine Rolle spielen, dass man Angst hat, da irgendwie stigmatisiert zu werden. Das ist wirklich Es geht im weitesten Sinne natürlich, oder es geht nicht im weitesten, sondern im strengsten Sinne gar nicht.
Ja, und ich finde es auch wirklich, was man auch sagen muss, wie gesagt, das ist immer in die verschiedenen rassistisch markierten Gruppen unterteilt, ja, und dann eben nochmal in Geschlechter in den einzelnen Gruppen, und ja, dass halt Frauen wirklich ein deutliches Vermeidungsverhalten einfach an den Tag, ja, legen. Ne? Und das kann man sich auch, glaube ich, gut vorstellen, ja, dass man damit
auf jeden Fall
seinen Problemen länger zu Hause sitzt, weil man halt wirklich einfach die Konfrontation scheut. Und das ja letztendlich eine Teufelsspirale ist, weil, klar, man dann Krankheiten einfach durch Vermeidungsverhalten nur noch verschlimmert. Das liegt ja wohl, ja, auf der Hand.
Und dann läuft man ja hinterher. Und wenn man dann, genau, wirklich nämlich dann das Problem hat, dass man dann einen Termin braucht, weil man vielleicht schon, mhm, kritisch krank ist oder so, ne, dann wird es ja immer nur noch schwieriger.
Ja, ne, und man muss auch sagen, das fand ich noch interessant auch im Hinblick auf die Erfahrung, die einzelnen, ja, Probanden dann geschildert haben, dass da eben bei Frauen viel mehr oder rassistisch markierten Frauen viel mehr diskriminierende Erfahrungen an den Tag gelegt wurden. Ne? Also da hatte man sich schon eher eigentlich bei jeder zweiten Person,
ja,
wiederfinden können, dass die berichten konnte über Diskriminierung. Und bei Männern waren es dann eher um die 30%.
Ja.
Ist halt immer, glaube ich, vielleicht auch die Frage, wie sensibel man dafür ist, vielleicht, könnte ich, klar, mir vorstellen. Oder ja, ja, dass man vielleicht auch tatsächlich, klar, bei den schwächeren Geschlecht, wie man es ja leider immer sagt, da vielleicht auch forscher ist.
Ja, aber ich glaube auch generell sind ja die Kommentare, auch wenn man jetzt sagt, nicht rassistisch markierte, mhm, Personen, ne, das ist ja auch da, die Frauen ja eher in Anführungszeichen, glaube ich, abbekommen. So blöd, wie es klingt. Also, mhm, weil halt auch das ganze System, das, da kommen wir ja später auch nochmal, ja, drauf zu sprechen, das ist halt ausgerichtet in Medizin auf weiße Männer.
Ja.
Ist,
ja,
einfach so, ne? Das heißt,
ne, dann ist man weder weiß noch.
Genau, deswegen. Also du bist ja sowieso schon benachteiligt als Frau im System, ja, und wenn du dann noch irgendwie rassistisch markiert bist, hast du natürlich nochmal doch mal einen deutlichen Nachteil, ne?
Ja, leider.
Einen weiteren Punkt, der hier noch erhoben wurde, nochmal im Bezug auf die psychotherapeutischen Termine, sich dazu bemühen. Da waren es besonders schwarze Frauen und Männer, die halt häufiger Probleme bei der Suche nach psychotherapeutischen Plätzen angegeben haben im Bezug auf die oder im Vergleich zu den nicht rassistisch markierten Personen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Und ja, das ist jetzt mal, sage ich mal, so der grobe Überblick. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal auf einer etwas anderen Ebene an.
Genau, beziehungsweise letztendlich ist so ein bisschen die Frage, welche Phänomene stehen dann hinter der Diskriminierung? Wir hatten es ja eben schon mal angesprochen, vor allem die subtile Diskriminierung ist definitiv ein Problem in der Medizin oder im Gesundheitswesen und dabei vor allem die Angst vor Stigmatisierung. Ne? Und wir haben uns die Phänomene nochmal genauer angeschaut und wollten die nochmal nahebringen. Zu nennen ist hier vor allem erstmal das sogenannte Othering, also letztendlich das Stigmatisierungsverhalten, dass man zwischen Arzt, Ärztin und Patient oder Patientin eben dieses, so eine Gesundheits- beziehungsweise dass man eben ein gewisses Gefälle schafft und eben gerade bei PatientInnen und dem Gegenüber von dem wesenhaft anderen spricht. Ne, dass man eben Aspekte aufgreift, vielleicht auch unterbewusst, ne, aufgrund des Namens, Hautfarbe, ja, wie man seine Religion nach außen trägt, zum Beispiel durch das Tragen eines Kopftuchs oder auch die Sprache und man da eben schon eine Gruppenzugehörigkeit erzeugt und dann schnell gar nicht wirklich mehr Anamnese macht zum, ja, Beispiel, sondern Menschen in bestimmte Gruppen eben einordnet. Ne? Und da als Beispielbemerkung sind zum Beispiel auch zu nennen, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, dieses Morbus Mediterraneum, ne, was man immer, ja, synonym gebraucht für Menschen, die eben aus südlichen Ländern stammen und besonders wehleidig sind.
Seien.
Ja, seien, auf jeden Fall. Und in dem Nadira-Report gab es dann auch noch Zitate von Betroffenen, die wir hier vielleicht auch gerade nochmal anbringen möchten. Und zwar sagte da eine Betroffene, im Gesundheitswesen denken viele, dass schwarze Menschen viele Schmerzen aushalten können, weil sie kommen aus Ländern, wo viele arm sind und wo man nicht viel hat, wo man mit Schmerzen umgehen lernen musste, wo medizinische Versorgung eh total schlecht ist. Deswegen kann man die lange warten lassen, also wie in meinem Fall.
Da muss ich ganz ehrlich mal sagen, das habe ich zum Beispiel so noch nie wahrgenommen. Also in meinem persönlichen, ja, Erleben. Ne? Ich, ja, unsere Erfahrungen sind ja auch mal subjektiv. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel, dieses Vorurteil, sage ich mal, habe ich so in dem Sinn auch noch nie. Also man sagt, man lässt Leute aus afrikanischen Ländern länger warten.
Ja, also habe ich so auch noch nie,
ja,
mitbekommen, Gott sei Dank. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, was ich schon mal mitbekommen habe, gerade wenn es um Schmerzen geht, also Morbus Mediterraneum, hat man schon gehört, ist so. Und was wir hatten auch einen Fall gehabt, das war aber ein Mensch, der aus einem Balkanstaat stammte, der wirklich Schmerzen gehabt haben muss, weil er also so ein Magengeschwür hatte, was letztendlich geplatzt ist. Und dann waren alle sehr erstaunt, dass dieses Schmerzempfinden gar nicht so schlimm oder ausgeprägt war. Und dann war es so, ja, das ist ja klar, dass jemand, dass so ein starker Mann aus der Region das eben so lange ausgehalten hat. Ne? Klar. Wo man wieder, ja, keine Ahnung. Also
nee,
das
der,
so, sag ich mal.
In dem Kontext,
genau. Da habe ich schon mal gehört. Okay. Ein weiteres Zitat noch. Als ich einmal die Frauenärztin nach einer STI-Untersuchung gefragt habe, sie war bestürzt und meinte, ich sollte mir keine Sorgen machen. Das sei eher unwahrscheinlich bei Frauen aus meiner Kultur. Bei Frauen aus meiner Kultur? Fragezeichen. STI letztendlich sind Untersuchungen auf Geschlechtskrankheiten.
Ja.
Genau. Und das habe ich jetzt tatsächlich bei der Recherche häufiger gelesen, dass gerade Frauen mit muslimischem Glauben eher in die Schublade gesteckt werden. So, warum sollten die sich mit irgendwelchen sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken? Weil die haben ja keinen außerehelichen Geschlechtsverkehr.
Ja.
Beziehungsweise andersrum, dass häufiger wohl bei Frauen, die eine dunkle Hautfarbe haben, eher dazu geneigt wurde, sie auf sexuell übertragbare Krankheiten zu testen. Ne, weil denen eher Voyeurismus unterstellt wird.
Ja, das ist mir allerdings auch schon häufiger, also habe ich schon häufiger erlebt.
Echt?
Ja.
Ich muss sagen, das habe ich zum Beispiel nämlich nie, das ist mir noch nie begegnet.
Echt? Okay.
Aber da dachte ich immer noch, das liegt eher an der Nische, weil
wir haben jetzt nicht so viel Kontakt mit Geschlechtskrankheiten.
Genau, genau. Okay, also das fand ich schon, das ist echt ein Thema und das fand ich auch wirklich einfach erschreckend und das finde ich auch, also.
Ich finde das, gerade in Bezug auf Geschlechtskrankheiten, glaube ich, gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen nochmal, oder? Mhm. Habe ich auch immer das Gefühl, dass Männern wird es immer viel häufiger zugetraut als Frauen.
Ja,
das stimmt. Unterm Strich sowieso.
Ja, das stimmt.
Ja.
Gut, also das war jetzt auf jeden Fall einmal das Phänomen des Othering, also dass man letztendlich schnell Menschen in Schubladen steckt und einfach als anders bewertet.
Ja.
Ne? Dann noch zwei weitere Phänomene, die einem im Rahmen der Diskriminierung immer wieder begegnen. Das ist einmal das Testimonial Quieting, also das zum Schweigen bringen. Auch wieder, gerade kann man sich das, glaube ich, ganz gut erklären im Arzt-Patienten-Kontakt, dass man sein Gegenüber als Person im medizinischen Versorgungssystem aufgrund von diskriminierenden Vorurteilen oder Stereotypen als nicht wissend anerkennt und dadurch eher zum Schweigen bringt oder auch abwirkt im persönlichen Gespräch. Und dann gibt es noch das Phänomen des Testimonial Smothering, also des Erstickens. Das ist eher, würde ich mal als passives Phänomen beschreiben, dass man eben aufgrund von Körpersprache zum Beispiel eher dem Gegenüber Ignoranz vermittelt als Arzt oder Ärztin und dass man sich somit als rassistisch markierte Person gar nicht mehr wirklich traut, überhaupt was zu sagen. Ne? Und das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man sich, glaube ich, selber auch immer wieder, was man sich selber immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass man halt wirklich auch krass auf seine Körpersprache achten muss, was man ausstrahlt und wie man den Menschen begegnet gerade.
Das denke ich mir generell auch immer, dass ich nicht irgendwie die Hände in den Hosentaschen habe oder so.
Absolut.
Oder die Arme verschränkt, das ist ja auch so eine abwehrende Haltung.
Ja.
Sollte man natürlich gegenüber keinem Patienten oder Patientin an den Tag legen.
Genau, und ich glaube, das ist auch, und was man auch noch nicht vergessen darf, da gehen wir ja später auch nochmal drauf ein. Ich glaube, es fällt halt einem auch sehr, sehr schwer, darauf hinzuweisen, eben wenn man das Gefühl hat, irgendwie gerade diskriminiert zu werden.
Ja, ne? Oder dass gerade jemand diskriminiert wird.
Genau, ne? Und das, finde ich, bringt das folgende Zitat auch nochmal zum Vorschein. Manchmal möchtest du dich beschweren, aber du möchtest das Wort Rassismus nicht in den Mund nehmen. Du trägst zwar immer noch die Last, diskriminiert worden zu sein, versuchst aber trotzdem, es nett auszudrücken, weil du immer noch ein Patient bist. Du willst immer noch die Dienstleistung erhalten, vor allem, wenn du dich mitten in einer Behandlung befindest, die vor längerem begonnen hat. Ja, absolut nachvollziehbar. Ja. Ne? Also, ich glaube, das ist halt gerade, wenn man sich in einer Gruppe befindet oder gerade rassistisch markiert ist, ist es schlimm. Ich glaube, ohne es jetzt schön reden zu wollen, ich hatte mir in der Sexismus-Folge auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, als Frau kann man das auch sehr gut nachvollziehen. Auch ich war sicherlich schon in der einen oder anderen Situation, wo es, also wo man dieses Gefühl einfach hat, dass man sich schlecht behandelt fühlt oder falsch behandelt fühlt und das aber einfach nicht ausspricht, weil ja, die gesellschaftliche Akzeptanz ist einfach nicht da für solche Kritik, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, und das zeigt halt auch wieder, wie krass abhängig man dann doch ist.
Ne? Total.
Und da muss man auch sagen, ob nicht sowas geändert werden könnte, wenn man halt doch ein etwas zentralistischeres System aufbaut und man nicht so abhängig ist von dem einzelnen Arzt oder Ärztin, sondern wo es eine zentrale Terminvermittlung oder sonst was gibt, ne? Kann man auch mal dahin. Da müsste man halt jetzt nochmal Studien vergleichen zwischen den Ländern, die es ja nicht gibt, von daher. Aber kann man jetzt einfach mal so, sag ich mal, mutmaßen. Ne?
Definitiv. Ne? Was es halt sonst noch für Gründe vielleicht geben könnte, dass halt gerade solche Empfindungen da sind, das hast du ja nochmal versucht herauszufinden.
Genau, ich habe nochmal ein bisschen versucht, was rauszufinden, was noch so ein bisschen die Ursachen für diesen dann doch ja strukturellen Rassismus oder strukturelle Diskriminierung im Krankenhausbereich betrachtet. Ne? Und da gibt es einmal noch die ökonomischen Rahmenbedingungen und deren Rolle, sage ich mal, in Bezug auf diese interkulturelle Öffnung. Das ist eine der wenigen Studien in Deutschland auch, die ich gefunden habe von 2022. Hier ist natürlich wichtig, vorab zu sagen, ne, das ist nur eine Ursache. Ne? Das ist natürlich nicht die Ursache. Und gerade in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung muss man natürlich immer sehr streng sein. Zuallererst sind wir natürlich alles Individuen, die selber sich an die Nase greifen müssen und schauen müssen, dass sie alle Leute korrekt behandeln. Aber trotzdem gibt es natürlich Rahmenbedingungen, die diese ganzen Sachen auch erschweren können. Ne? Das ist hier wichtig, dass ich das nochmal so sage. Ja. Und zwar, das ist ja auch was wir schon häufig kritisiert haben, ne? Das ist im Endeffekt auch eine Folgeerscheinung der Ökonomisierung werden kann und das jetzt halt gerade in Bezug auf die Versorgung von PatientInnen mit Flucht- und Migrationsgeschichte halt deutlich sichtbar wird in Deutschland, ne, dass halt der Ressourcenmangel, ne, kombiniert dann zum Teil mit fehlender Kostenübernahme der medizinischen Versorgung und auch für die Sprachmittlung, also Sprachmittlung meint hier, dass kein Übersetzer zur Verfügung steht, was dann natürlich wieder zu einer Überforderung führt, auch des medizinischen Personals, die dann wohl dazu tendieren, halt zu kulturalisieren, bei der im Endeffekt die Kultur der Patientin zur Erklärung genommen wird, warum wir jetzt so handeln, wie wir handeln, ist ja im Endeffekt das, was die Julia auch im weitesten Sinne gesagt hat, plus dann natürlich noch den offenen Rassismus. Ne? Also der Nährboden dafür sind am Endeffekt multiple Verunsicherungen, die die Mitarbeitende im medizinischen Bereich dann sozusagen erleben und die dann immer so ein bisschen ausgedrückt werden wie so ein Mehrbedarf, die dieser Patient halt, diese Patientengruppe hat. Ne? Weil ich habe dann einen Patienten, der vielleicht aufgrund der Sprachbarriere halt mehr Zeit bei der Anamnese braucht, der mehr Zeit braucht, um ihm zu erklären, wo vielleicht die Röntgenabteilung ist oder wie auch immer, wo der Wartebereich ist oder wie auch immer, weil ich halt nicht mit ihm so gut kommunizieren kann. Und wenn dann halt der Übersetzer fehlt, ist es natürlich subjektiv eine schwerere oder eine zeitintensivere Arbeit. Ne? Wenn ich halt dann sehr wenig Zeit habe, das macht es natürlich nicht leichter. Ne? Im Endeffekt wird es halt dann gedeutet, diese Kulturalisierung als ein Bewältigungsversuch von den Personen im medizinischen Beruf, ne, die halt unter dieser Personalknappheit und dem Zeitmangel halt leiden, die dann halt das im Endeffekt als Mechanismus nutzen, um damit umzugehen, was es natürlich nicht entschuldigt, muss man auch sagen. Ja, aber das sind halt einfach nur Rahmenbedingungen, die das halt auch schwerer machen. Ne?
Definitiv.
Um dem Ganzen entgegenzuwirken, ne, das schlägt die Studie auch Maßnahmen vor, ne, die halt an den ökonomischen Rahmenbedingungen arbeiten, sowie halt, ne, institutionelle Veränderungsprozesse sozusagen in die Wege leiten. Was das sein könnte, da gehen wir dann auch später nochmal rein, sozusagen ein bisschen im Sinne von so, ja, Verhaltensregeln, sage ich mal im Allgemeinen. Ne? Auch der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die es ja gibt, zum Glück ist das schon aufgefallen. Die haben auch zum Glück da schon Studien in Auftrag gegeben, wo jetzt allerdings noch nicht viel vorliegt. Aber die haben quasi mal ganz grob analysiert die Diskriminierung im Gesundheitswesen und haben da ein paar Diskriminierungsrisiken sozusagen herausgestellt, die sich auf verschiedene Bereiche beziehen. Einmal halt auf die Inanspruchnahme von der medizinischen Leistung, also Diagnosestellung, Behandlung, Reha und auch der generellen gesundheitlichen Versorgung. Die Benachteiligungen äußern sich dann auf verschiedenen Ebenen, ne? Einmal halt als diskriminierendes Verhalten seitens des medizinischen Personals und dann halt durch institutionelle Praktiken bzw. Abläufe, die zu einer ungleichen Behandlung von Patientinnen und Patientengruppen führen. Die leiten jetzt im Endeffekt dann noch ein paar Maßnahmen ab und folgende Studien, die dann noch durchgeführt werden sollten. Und weitere Studien hat jetzt noch die Julia für uns.
Genau, also wie gesagt, die Nadira-Studie und Rassismus und seine Symptome ist einzigartig, muss man sagen, als Studie hier in Deutschland, gerade mit dieser absolut riesigen Probandengruppe. Aber man findet dann doch den ein oder anderen Bericht. Und zwar gab es zum Beispiel auch unter Teilnahme von verschiedenen Universitäten hier in Deutschland eine Sterbefallstatistik, die erhoben wurde während der Corona-Pandemie. Und dabei ist aufgefallen, dass tatsächlich zwischen den Jahren 2021 und 2019, also gerade vor und während der Corona-Pandemie, deutlich mehr Todesfälle verzeichnet wurden von Menschen mit ausländischen Staatsangehörigkeiten. Was man mutmaßt, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht belegt, ist, dass das natürlich auch zum einen mit den schlechteren Wohn- oder Arbeitsverhältnissen zusammenhängen könnte von eben Asylsuchenden in Deutschland oder deren eingeschränkter Zugang zu gesunder Ernährung sowie dem häufigeren Nutzen von öffentlichen Transportmitteln.
Ja.
Im Rückschluss jetzt mit dieser Nadira-Studie könnte man natürlich auch jetzt noch weiter mutmaßen, dass natürlich auch da wieder vielleicht Barrieren sind, mit einer noch milden Infektion zum Arzt zu gehen, einfach aufgrund von Sprachbarrieren. Das wäre vielleicht noch interessant, dann weiterhin zu untersuchen. Aber ich denke, wie gesagt, die Kollegen sind ja dran. Zum anderen ist auf jeden Fall zu nennen, was immer im Zusammenhang auch mit Rassismus gerade im Gesundheitssystem genannt wird, ist das große Stereotype-Problem, was die Lehre einfach in der Medizin betrifft. Ne? Weil, also ich glaube, ja, das ist nicht nur in Deutschland so, das ist sicherlich auch in anderen, vor allem europäischen Ländern, der Fall, dass eben das Paradebeispiel eines kranken Menschen ist immer der weiße Cis-Mann. Ne? Und das haben wir auch in der Sexismus-Folge schon mal erwähnt, dass man mittlerweile ja definitiv auch weiß, dass natürlich Herkunft oder Geschlecht einfach Auswirkungen haben auf Krankheiten, aber auch auf deren Behandlung.
Ja, und auch auf die Symptome und so weiter.
Ne? Genau, ja, ne, also da findet man schon einiges dazu. Jetzt auch in deutschen Studien, wenn man eben außerhalb der deutschen Grenzen mal in die Wissenschaft schaut, gibt es zum Beispiel in den USA relativ viele Studien schon, auch viel konkreter zu Rassismus in der Medizin beziehungsweise auf deren Auswirkungen, was ich ganz interessant fand, das war in einem Ärzteblattartikel einmal erwähnt worden. Da wurde in den USA die Sterblichkeit bei schwarzen Frauen und ihren Kindern nach Geburten untersucht. Und da war aufgefallen, dass unabhängig von deren sozioökonomischen Status einfach eine deutlich höhere Sterblichkeit vorhanden ist. Also unabhängig, wie gesagt, von deren sozialen Stand, aber auch von den Krankenhäusern, in denen sie behandelt wurden. Wo man halt eben mutmaßt, dass dort schon einfach eine strukturelle Dimension von antischwarzem Rassismus deutlich wird. Und es gab auch noch eine relativ große Studie schon aus Großbritannien, wo man eben auch untersucht hat nochmal expliziter, ob die, die Gesundheitsversorgung eben in den verschiedenen rassistisch markierten Gruppen Auswirkungen hat in den unterschiedlichen Lebensphasen. Und da hatte man eben festgestellt, dass die halt von Geburt bis zum Tod eigentlich überall gleich
präsent
ist. Genau. Ne? Also fand ich noch ganz interessant, hier auch schon mal zu nennen.
Ja, ich glaube, was man jetzt vielleicht, bevor wir den nächsten Teil angehen, noch mal ein bisschen zusammenfassen kann. Ich glaube, das, was uns ja am häufigsten auch begegnet im Alltag, ist halt dieser subtile Rassismus.
Ne?
Oder gerade, sage ich mal, uns als nicht betroffene Personen, für die rassistisch markierten Personen ist es natürlich nochmal was anderes, aber wie wir es jetzt mal, sag ich mal, aus unserer Perspektive wahrnehmen. Und das ist häufig halt doch größere Probleme ja nach sich zieht, als einem vielleicht auch immer bewusst ist. Ne? Also das, man weiß, also sag ich mal so, man hat schon immer ein Gefühl dafür gehabt, dass es so ein bisschen das medizinische Outcome ja beeinflussen kann, aber dass es dann doch so auch nachweisbar ist, dass die Leute über die gesamte Lebensphase hinweg ja darunter leiden, muss man sagen, und deswegen ja vielleicht auch, wenn man es jetzt groß spinnen will, ja eine kürzere Lebenserwartung haben, im Zweifelsfall, blöd gesagt, ist nicht untersucht, aber kann man jetzt ja mal Hypothese aufstellen, dass das darüber hinaus ja einen Einfluss darauf hat, ist ja schon schockierend, und besonders wenn man sich ja immer sagt, ja, wir leben ja in einer offenen Gesellschaft, in Anführungszeichen, ne, dass man das ja dann doch am Ende des Tages immer nicht so ist. Ne? Deswegen muss einfach auch auf dieser Ebene dann nachgeschärft werden, und das bringt uns ja dann zu den Verbesserungsansätzen, sage ich mal, die wir jetzt nochmal mit euch ein bisschen hier durchgehen wollen. So, als an allererster Stelle kommt natürlich immer die Awareness. Ne? Es muss, und deswegen machen wir auch wieder diese Folge heute. Es muss halt immer wieder im Bewusstsein, oder es muss einfach ein Bewusstsein dafür herrschen in der Bevölkerung, dass es ein Problem ist, dass es nicht gut ist und auch weit davon entfernt ist, gut zu sein. Und das ist halt auch, wie gesagt, so banale Sachen wie einen Besuch beim Arzt betrifft, mittlerweile oder immer noch. Und da gibt es auch schon Projekte dazu, die da schon mal, sag ich mal, ansetzen. Ein Projekt, was hier genannt werden sollte, ist natürlich, was ich auch gut finde, natürlich immer ein Studentenprojekt, ne? Medical Students for Anti-Racist Action, der BVMD, also Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, die im Endeffekt einen monatlichen Journal Club online ins Leben gerufen haben. Von verschiedenen Hochschulgruppierungen, da sind zu nennen Köln, Oldenburg und Freiburg, die im Endeffekt Anlaufstellen bieten, um sexistische und diskriminierende Floskeln an Hochschulen zu melden. Also im Endeffekt haben die eine Meldestelle ins Leben gerufen, was ja, wie gesagt, Awareness, einfach ne, so ein Bewusstsein dafür herrscht, dass das ein Problem ist, dass es stattfindet und zwar tagtäglich, muss man ja sagen, am Ende des Tages. Und dann gibt es noch eine weitere Plattform, die wir hier gerne nennen wollen. Und zwar QueerMed, ne, da sind wir durch Social Media im Endeffekt darauf aufmerksam geworden. Die haben im Endeffekt Empfehlungen für Ärztinnen und Praxen für viele benachteiligte Gruppen ins Leben gerufen. Ne. Da kann man quasi Bewertungen abgeben oder seine Erfahrungen teilen, wo dann zum Beispiel wer da eine diskriminierende Erfahrung gemacht hat oder wer auch eine gute Erfahrung gemacht hat, so habe ich es.
Vor allem gute Erfahrungen.
Genau, also darauf ist der Fokus, ja. Aber am Ende des Tages hat man ja automatisch dann so ein Bewertungssystem dadurch. Ne? Also und das betrifft ganz verschiedene Personengruppen, können wir ja dann einfach nochmal bei Instagram posten.
Genau. Ja.
Gut, und jetzt kommen wir auf Julias Einsendung.
Yes, genau. Also hier nochmal ein großes Dankeschön, falls diejenige Person uns heute vielleicht auch gerade zuhört. Ich habe mich wirklich super gefreut darüber, über den Input. Also Rassismus in der Medizin bzw. Gesundheitssystem hatten wir schon länger ja auf dem Zettel gehabt, aber auch der Artikel aus der Apothekenrundschau, der mich im Rahmen von dem Brief erreicht hat, hat uns natürlich nochmal einen guten Input auch gegeben jetzt für einen Verbesserungsansatz, der bereits existiert. Und zwar wurde ich da von unserer Zuhörerin darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich aktuell schon eine Migration gibt in Deutschland, was Ärzte und Ärztinnen betrifft, aber wir hatten ja auch schon in unserer Pflegefolge drüber gesprochen. Auch Pflegefachkräfte kommen ja immer mehr aus dem Ausland nach Deutschland und auch zum Beispiel Apotheker und Apothekerinnen. Und was ich hierbei einmal erwähnen möchte, auch im Rahmen des Artikels, ist, dass dieser Zuwachs enorm gestiegen ist, ne? Und dass es auch ein Zuwachs ist, den wir definitiv brauchen. Ne? Ja. Also wir brauchen den aus ärztlicher Sicht, weil die Manpower fehlt einfach und wir sind natürlich froh um jede helfende Hand. Man sieht auch, das zeigt eben einmal diese Grafik hier drauf, dass tatsächlich sich von 2013 bis 2023 die Zuwanderung von Ärztinnen und Ärzten aus dem Ausland eigentlich fast verdoppelt hat. Ne? Die ist von 35.900 auf 63.800 gestiegen in diesen 10 Jahren. Ne, und das bei einer Anzahl von
421.000
Ärztinnen und Ärzten, die aktuell in Deutschland praktizieren. Ne? Und in dem Pflegesektor ist es noch gravierender, muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist auch die Zuwanderung von 2013 75.000 Menschen auf 2023 270.000 gestiegen. Ne? Und man muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, das sind Menschen, die aus dem Ausland kommen, die der deutschen Sprache nicht unbedingt perfekt mächtig sind. Ne?
Ja.
Und was ich halt als großen Pluspunkt finde, ist halt genau für die Menschen, die sich gerade auch aufgrund von Sprachbarrieren vielleicht nicht zum Arzt oder der Ärztin trauen oder Angst vor einem Krankenhausaufenthalt haben, weil sie da keinen verstehen, finde ich es persönlich immer mega auch zu sagen, so hier kein Problem, wir haben hier auf Station auch unsere liebe Pflegerin XY, die ihre Sprache auch versteht. Ne? Also das sehe ich als eigentlich gerade im Rahmen der Globalisierung sehr großen Pluspunkt. Und diesbezüglich bin ich auch auf einen Spiegelartikel noch gestoßen, jetzt von April, wo genau dieses Thema auch nochmal aufgegriffen wurde und es darum ging, dass natürlich auch Menschen, die jetzt aus anderen Ländern geflüchtet sind und hier Ärzte finden, die eben dasselbe Herkunftsland zum Beispiel haben, dass das natürlich auch eine mega Chance ist, hier vielleicht eine bessere Behandlung einfach zu
etablieren.
Weil man halt weil die Hemmschwelle halt einfach geringer ist.
Ja. Ja.
Und das finde ich ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt für alle Patientinnen und Patienten, die eben zum Beispiel Ärzte so finden können, die zum Beispiel dieselbe Kultur haben, dieselbe Sprache sprechen. Worauf wir aber auch nochmal aufmerksam machen wollen in dieser Folge ist, dass man aber nicht vergessen darf, dass natürlich Rassismus oder Diskriminierung nicht nur PatientInnen mit rassistischen Markierungen widerfährt, sondern natürlich auch Pflegepersonal oder auch Ärztinnen und Ärzten. Und das finde ich tatsächlich auch sehr interessant oder fand ich auch eigentlich erschreckend, dass man darüber gar nichts findet. Ja. Also dazu gibt es keine Studien.
Also keine aus Deutschland auf jeden Fall.
Genau, keine aus Deutschland auf jeden Fall. Das Einzige ist nochmal, das hatten wir auch in Gewalt in der Medizin und in der Folge schon mal aufgegriffen, es gibt einen Report von der Landesärztekammer, wo ja auch untersucht wurde, welche Arten von Diskriminierung einem widerfahren. Aber also das muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube Felix und ich haben sowohl, also viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht nicht perfektes Deutsch reden, wo man vielleicht raushört, dass sie eine andere Muttersprache haben, aber natürlich einen super Job auch tagtäglich haben und die dann wirklich gerade, muss man fairerweise, oder was heißt fairerweise, aber muss man schon sagen, gerade bei älteren Menschen da häufig auf Gegenwind stoßen, die sich dann daran aufhängen, dass die halt jetzt nicht perfektes Hessisch reden in Frankfurt und das finde ich auch, sollte man hier nochmal zur Sprache bringen, dass auch diese Menschen natürlich sich genauso wehren müssen oder wehren dürfen sollten, sollen dürften. Ja.
Oder und genauso viel Unterstützung
wir,
brauchen.
Genau, und dass auch wir natürlich die Rolle da haben, darauf aufmerksam zu machen, dass so ein Verhalten natürlich nicht geht. Ne? Nee. Und in dem Zusammenhang fand ich es auch sehr schön, dass es auch einer der Beschlüsse war jetzt im Deutschen Ärztetag, dass halt eben die Awareness dafür da ist und dass es halt in einem der Beschlüsse eben genau darum ging, dass eben gerade vulnerable Gruppen, die zum Beispiel rassistisch markiert sind oder die ein schlechteres Einkommen haben, genauso der medizinische Zugang eben gewährleistet wird, aber dass natürlich auch viel mehr Anlaufstellen noch für Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter im Gesundheitssystem geschaffen werden müssen, weil wir sehen eben, die Zuwanderung ist da, die wird auch sicherlich noch mehr werden und wir sind darauf angewiesen, das müssen wir uns immer ins Gedächtnis rufen, wir können froh sein, dass Menschen sich hier Arbeit suchen bei uns und sollten natürlich dann auch jeden mit jeder Kultur und jedem Herkunftsland respektieren und
willkommen heißen.
Genau.
Gut, als nächstes, also wir haben jetzt einmal gesagt, natürlich die Awareness ist wichtig und dass das Problem einfach bewusst wird. Und jetzt auch in Bezug ein bisschen auf den Teil, dass es ja keine Einbahnstraße ist, also nicht nur von medizinischem Personal zu Patient, sondern auch in die andere Richtung geht, fand ich es ganz schön. Da habe ich nochmal eine Studie gefunden aus Amerika, die ein bisschen so Guidelines aufgezeigt hat für, sage ich mal, im Endeffekt Verhaltensregeln und für Rechte. Also die haben, also die Studie nennt sich Racial Discrimination from Patients, Institutional Strategies to Establish Respectful Emergency Department Environments. Das ist natürlich wieder der Bereich Notaufnahme, wo es dann immer am kritischsten wird, weil da Zeitdruck, hohe Sorgen, Patienten sind aufgeregt, medizinisches Personal steht unter hohem Druck. Da ist, sage ich mal, so ein bisschen der Melting Pot ja auch immer des medizinischen Systems, wo es dann vielleicht auch mal schneller hitzig wird oder mal leichter blöde Bemerkungen gemacht werden, die nicht korrekt sind. Und da kann man sich natürlich helfen, indem man einfach auch Grenzen schafft oder Regeln schafft, die auch alle sehen können. Da haben die dieses Krankenhaus halt einmal sozusagen einen Bill of Rights gemacht, die sowohl für die Patientinnen als auch für die medizinischen Professionellen, also für das medizinische Personal gilt, an die sich jeder halten kann, die aushängen und wo man sich einfach dran orientieren kann und dann den Code of Conduct, also sozusagen, ne, die, was habe ich für Rechte und was muss ich, an was muss ich mich halten, wie muss ich mich verhalten oder wie soll ich mich verhalten? Und darauf basierend haben die dann quasi so Kommunikationsbeispiele noch von abgeleitet, wie man dann auch, wenn halt diese Regeln nicht eingehalten werden, wie man dann in Bezug auf seine eigene Position sozusagen dann solche Situationen anzeigen kann. Ne? Weil das ist ja auch mal wichtig, sowohl auch bei diesem Studentenprojekt als auch bei QueerMed. Ne? Man muss halt dann auch anzeigen, hier läuft etwas gut oder hier läuft vielleicht auch was schlecht und das sollte auch dann kommuniziert werden. Und da gibt es halt dann einfach Beispiele, wie man halt sowas ansprechen kann. Zum Beispiel, ne, wenn jemand sozusagen, als wir zum Beispiel, Julia oder ich, wir stehen dabei, wenn so eine Situation auftritt und jemand eine rassistische Bemerkung macht, dann sollte man halt das ansprechen und zum Beispiel sagen, rassistische Sprache ist nicht, wird hier nicht akzeptiert in unserem Krankenhaus und bitte seien Sie respektvoll. Dass man es einfach sofort einfach anzeigt, hier ist eine rassistische Bemerkung gemacht worden und das ist halt auch wichtig. Ne? Häufig ist es aber so, dass man es in der Situation vielleicht gar nicht mitkriegt oder man hat, wir haben schon gesagt, das meiste oder häufigste, was vorkommt, ist halt dieser unterschwellige Rassismus, der vielleicht nicht immer sofort erkennbar ist für jeden Patienten und für jeden Mitarbeiter. Und dann kann man aber zum Beispiel sagen, wenn ich danach mitbekommen habe, da ist was passiert, dann kann ich ja auch immer noch auf die betroffene Person zugehen und dir das einfach sagen, dass man das wahrgenommen hat. Ne? Weil wir hatten ja auch dieses eine Beispiel, was Julia vorgelesen hat, wo dann das zu einer Verunsicherung führt, ob man das überhaupt noch anspricht. Aber das können wir auch entgegnen, indem wir das quasi ansprechen. Wir können dann zum Beispiel sagen, tut mir leid, dass diese Bemerkung gefallen ist, das hat mich auch traurig gemacht oder betroffen gemacht und ich wollte schauen, ob alles okay ist und wie es Ihnen damit geht. Ne? Das finde ich. Das sind niedrigschwellige Möglichkeiten, wie man einfach solche Situationen ansprechen kann, ohne jetzt, keine Ahnung, dann in auch einen Megakonflikt, sage ich mal, vielleicht aufzumachen, kann man einfach sein Verständnis ausdrücken und damit einfach auch ein Bewusstsein dafür erzeugen. Ne?
Und ich glaube, es sind halt einfach auch die kleinen Dinge, die es halt häufig einfach besser machen können.
Genau.
Ne? Also wir wollen ja auch, also dass unser Gesundheitssystem nicht perfekt ist, das haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden.
Klar.
Aber wir wollen natürlich auch das Beste irgendwo draus machen und wir wollen natürlich auch alle, also gerade was man an den ersten Ergebnissen ja auch gesehen hat, wir wollen ja auch nicht, dass das Vertrauen in das Gesundheitssystem verloren geht.
Ne?
Wir wollen ja nicht, dass Krankheiten zu Hause gezüchtet werden, weil man sich eben nicht traut, zum Arzt zu gehen. Und ich glaube schon, dass man eben, das ist ja auch das, wo wir große Fans von sind, durch niederschwellige Verbesserungsansätze, eben, dass man eben das Gespräch sucht, schon alleine solche Ängste nehmen kann. Ne?
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein das Wichtige, was wir hier alle mit nach Hause nehmen können. Ich glaube, gerade in Bezug auf Rassismus, das ist nichts, was irgendjemand von uns gut heißt in unserer Freizeit, aber noch weniger eben auf der Arbeit und gerade im Gesundheitssystem ein absolutes No-Go. Und wir sollten uns halt ins Bewusstsein rufen, die Globalisierung ist keine Einbahnstraße. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite unbedingt Fachkräfte hier in Deutschland auch uns als Hilfe holen wollen, aber dann nur von ihnen profitieren wollen und sie nicht integrieren möchten. Ne?
Wie gesagt, am Ende des Tages haben wir ja gesagt, unsere drei Punkte, Awareness, ne, wir wollen Awareness für dieses Thema schaffen, das ist ein wichtiges Thema, es ist nicht, läuft nicht gut in Deutschland, es gibt viele Bereiche, wo man was verbessern kann, sowohl als ärztlicher als auch auf Patientenebene. Wir wollen wir stehen für offene Kommunikation, das heißt, es sollte immer möglich sein, solche Themen anzusprechen, ne, auf jeder Ebene auch wieder. Und man sollte halt einfach Grenzen aufzeigen, indem man halt entweder so Verhaltensregeln auch transparent aufhängt, um einfach zu zeigen, hier ist dafür kein Platz. Ne? Und dann auf der anderen Seite halt auch dann rassistische Bemerkungen direkt anzeigt und sagt, ja, hier, das war rassistisch, das machen wir hier nicht und das gehört sich nicht und so weiter. Und traut euch natürlich auch was zu sagen. Ne? Also man muss ja keinen anschreien, man muss es einfach nur anzeigen und klar, wie gesagt, sagen, hier, das war jetzt rassistisch, bitte vermeiden Sie das, bababa.
So. Ja, voll.
Gut, Julia, hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Sonst würden wir nochmal das Outro hier einleiten.
Nee, ich nehme es mir auf jeden Fall fort, mehr drauf zu achten. Das ist unsere Hausaufgabe, denke ich, für alle.
Und was ich vielleicht auch nicht schlecht finde, wir können ja mal gucken, ob es denn bei uns in den Notaufnahmen so Verhaltensregeln gibt.
Das ist eine gute Idee.
Das können wir ja mal schauen.
Ja.
Ich hoffe schon.
Sonst könnten wir ja vielleicht
und ihr da draußen natürlich für jeden und jede, die heute vielleicht sich auch in dem einen oder anderen Beitrag wiedergefunden hat, ihr könnt euch natürlich auch gerne melden und eure Erfahrungen noch mit uns teilen, die wir dann auch gerne, wenn anonymisiert natürlich, wenn ihr das nicht mit Namen genannt werden wollt, die wir natürlich auch gerne noch teilen wollen in der folgenden Episode oder an gegebener Stelle.
Ja, oder wenn es natürlich bei euch schon irgendwelche Maßnahmen gibt gegen Rassismus.
Genau.
An den Kliniken oder an eurem Arbeitsplatz, dann lasst uns das natürlich auch mal gerne wissen.
Ja. So, dann wollen wir noch über eine Veranstaltung reden, die jetzt gerade erfolgt ist und die auch im Endeffekt eine Veranstaltung ja geworden ist, die für eine Weltoffenheit oder eine kulturelle Offenheit auch steht, nämlich über den Eurovision Song Contest. Es gibt einen Fan hier, sage ich mal, und einen Teilfan. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, wer ist. Richtig, ich bin der Fan und die Julia ist der, sage ich mal, Erfolgsfan, wenn Deutschland mal gut abschneidet, ist sie dabei, ansonsten ist sie nicht so into it. Ich hatte jetzt auch Dienst am Tag vom Eurovision Song Contest und hatte auch in der Notaufnahme da den Livestream offen und fand es auch wieder eine sehr schöne Veranstaltung.
Wow, was ein Fan.
Ja, und Julia, weißt du denn auch, wer gewonnen hat?
Ja, klar.
Genau.
Nemo aus der Schweiz hat gewonnen.
Genau, und das ist auch der erste non-binäre Künstler, der gewonnen hat und was ja auch ne, was ja auch wieder etwas Schönes ist, dass einfach diese LGBTQAI-Plus-Community da so repräsentiert wird und mit diesem Nemo dann natürlich auch herausragenden Künstler hat, der diese Community natürlich auch da super vertreten hat und dann sogar gewonnen hat. So, nachdem wir jetzt den letzten Sieger, sage ich mal, ein bisschen gefeiert haben. Der nächste Contest ist dann in der Schweiz. Wollte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Einfach nochmal so ein bisschen den Eurovision Song Contest Wissen abfragen. Und zwar, Julia, weißt du denn, seit wann der Eurovision Song Contest überhaupt stattfindet?
Nein, ich weiß nur, dass vor genau 50 Jahren hatte doch ABBA gewonnen.
Das kann sein, das habe ich jetzt nicht notiert, aber den also gibt es schon ja?
Länger als 50 genau. Jahre auf jeden Fall.
Den gibt es schon seit 1956, ne? Und es ist ja mittlerweile eine globale Veranstaltung. Es gibt ja auch Länder wie Australien, Israel und Länder, die halt sehr weit weg sind, die ja auch mitmachen, was ich auch super finde am Ende des Tages. Und dann gibt es ein paar natürlich Trivia-Facts, sage ich mal, die ich dich mit dir auch nochmal durchgehen will. Und zwar hat jetzt ja wieder ein Schweizer Künstler gewonnen und weißt du, die letzte Schweizer Künstlerin, so viel kann ich ja schon mal verraten, ist ein richtiger Weltstar. Die hat nämlich 1988 gewonnen. Weißt du, wer das sein könnte? Ich bin mir sicher, dass du die Person kennst. Mhm. Und sie hat auch einen Signature-Song, den man, denke ich mal, weltweit kennt.
Hat die so einen italienischen Namen?
Nee, die hat eher einen französischen Namen.
Meine ich ja. Céline Dion?
Genau, Céline Dion. Richtig. Genau.
Aber ich glaube, das war so ein unterschwelliges Wissen, weißt du, dass mir irgendwann so passiv begegnet ist und jetzt gerade aus meinem Unterbewusstsein rausgebrochen ist.
Genau, 1988 hat die nämlich gewonnen damals.
Echt? Die ist aus der Schweiz?
Ja, die ist aus der Schweiz, krass. Aus der französischen Schweiz. Und auch nochmal, um diesen bisschen das Motto der Weltoffenheit mitzunehmen, das letzte Mal, dass jetzt ein österreichischer Sänger gewonnen hat oder eine Sängerin, war ja 2014 hat sie gewonnen, Conchita Wurst. Ja. Und dann hat ja 2015 der Eurovision Song Contest in Wien stattgefunden. Mhm. Und da, wir waren ja auch beide mal eine Zeit lang in Wien und weißt du, was sie damals für eine Aktion gemacht haben? Auch eine inklusive Aktion, die...
In Österreich hatten die da nicht die Ampelmännchen eingeführt.
Genau.
Ja, das fand ich sehr cute auf jeden Fall. Ja, das gibt's ja immer noch.
Die haben nämlich Ampelmännchen eingeführt, die auch halt, ne, die klassischen Ampelmännchen sind ja eigentlich auch wieder Männer im Endeffekt, die über die Straße gehen oder halt an der Straße oder halt stehen. Und die haben halt so Pärchen eingeführt, die halt dann auch stehen, also wohl schwule Pärchen, halt so zwei Männer oder auch zwei Frauen oder ganz unterschiedliche Symbole, die halt für auch eine Weltoffenheit, für eine inklusive...
Und auch die bunten Zebrastreifen, oder? Kamen die nicht auch damit?
Ja, die kamen auch, aber die sind, glaube ich, nicht mehr, die haben sie nicht erneuert. Aber das ist auf jeden Fall
etwas... Auf der Hilfe gibt es noch einen.
Ja?
Auf jeden Fall.
Mhm. Okay. Aber es gibt auf jeden Fall viele andere Städte, die das auch noch übernommen haben. Zum Beispiel München, Hamburg, Frankfurt wohl auch und Salzburg, die auch so ein paar von diesen Ampelmännchen eingeführt haben.
Also in Frankfurt kenne ich nur den Zebrastreifen tatsächlich.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das, sage ich mal, auch so ein bisschen dann im Stadtbild übernommen wird.
Voll.
Oder wurde. Und was auch noch, was ich auch nicht wusste oder was auch, finde ich, noch ein interessanter Fakt ist, und zwar 1999 hat sich noch was anderes geändert. Und zwar, man durfte bis 1999 nur in seiner eigenen Landessprache singen. Musste jeder auf Deutsch singen oder auf Englisch, auf Französisch. Ich meine, in der Schweiz ja mehrere Landessprachen, die hatten vielleicht mehr Auswahl, aber...
Vielleicht mussten die dann drei verschiedenen Sprachen gleichzeitig singen.
Genau, aber ich fand es...
Das ist echt ein interessanter Fakt.
Fand ich sehr interessant.
Aber das stimmt doch gar nicht.
Was? Doch, aber, man darf jetzt mittlerweile auf Englisch singen.
Ja, aber durfte man oder musste man?
Ja, man sollte in seiner Landessprache
singen. Weil zum Beispiel ABBA hatte doch nie auf Schwedisch gesungen, oder?
Ich weiß nicht, mit was für einem Song die gewonnen haben.
Weiß ich auch nicht, aber...
Also wie gesagt, bei Wikipedia stand, seit 1999 muss man nicht mehr in der Landessprache singen.
Okay.
Ich hoffe mal, dass das stimmt. Gut, und dann wissen wir auch noch alle, denken wir natürlich auch alle noch gern an den letzten deutschen Sieg zurück. Das war ja 2010.
Lena!
Genau, da war ich auch ein sehr großer Fan. Das kann ich ja hier auch mal mich mal outen. Stimmt. Und ich kann dann auch noch mal kurz als Fun Fact, bevor wir die Folge hier beenden, noch mal dazu erzählen, wie ich damals den Sieg gesehen habe. Und zwar hatte ich da zwei Freunde zu Besuch, die wollten lieber FIFA spielen. Und ich saß einfach nur an der Bettkante und habe auf meinem Laptop den Livestream offen gehabt und habe dann jedes Mal, wenn Deutschland irgendwie 12 Punkte gekriegt hat, so mega hart abgefeiert und mich gefreut, während die anderen zwei einfach nur FIFA gespielt haben. Und es hat einfach keinen interessiert, außer mich.
Tja, sad.
Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das so eine coole Veranstaltung zu finden, weil auch Deutschland ja eigentlich immer super schlecht ist.
Ja, aber ich glaube, das war wirklich damals der Hype durch Stefan Raab, 100%.
Ja.
Weil das davor halt schon ewig zelebriert wurde und Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass die Lena dann dieselben LKs hatte wie Felix und genau. Eine Altersgruppe. Und
stimmt, wir sind gerade Seelenverwandte.
Ja, und dann dachte Felix sich die ganze Zeit so, oh Gott, ja. Eigentlich bin ich beim Eurovision Song Contest.
Genau, so ungefähr. Und ich fand auch den italienischen Beitrag letzten von Bayern von Maneskin auch sehr cool. Naja gut, anyways. Wollen wir jetzt keinen Eurovision Song Contest Podcast hier draus machen, aber ich finde es auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Immer wieder die sich halt auch durch diese Weltoffenheit und Kulturoffenheit auszeichnet und das ist einfach eine gute Sache. Und in dem Sinne, denke ich mal, können wir auch die Folge heute beenden. Und vielleicht noch kurz ein Hinweis an dieser Stelle in eigener Sache. Wie immer könnt ihr uns eine E-Mail schreiben auf messerschneide@gmail.com oder
bei Instagram könnt ihr uns schreiben, followen und Inspiration schicken bei ams-podcast. Und nicht zu vergessen, ihr helft uns wirklich, wirklich sehr, schon alleine für unsere intrinsische Motivation, wenn wir genau. Immer mal wieder sehen bei Spotify,
gibt's okay. Eine neue Bewertung.
Ja, es macht uns einfach glücklich ja. Und es hilft uns einfach auch, die Reichweite natürlich zu vergrößern. Deswegen auch, wer es noch nicht getan hat und da vielleicht Potenzial sieht und
ja,
gebt uns doch eine Bewertung.
Genau. Okay, und dann mache ich mal an der Stelle die Hintergrundmusik langsam an und wünsche euch noch einen schönen Tag und noch einen schöne Woche oder was auch immer ihr gerade so macht. Und ihr hört ja im Hintergrund, es ist nicht die ganz normale Musik, sondern ein ganz besonderer Song. I went everywhere for you. Woo. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue. And I wore them just the other day.